Dieser Mann ist Karriereberater.
Und genau deshalb muss jeder, der heute anfängt, seine berufliche Zukunft zu planen, genau wissen, wo die Reise hingeht.
Und er ist Politiker mit rechtlichen Problemen.
Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden möchte meine Immunität aufheben.
Dieser Mann blinkte lange ziemlich weit rechts.
Über Jahre hinweg Millionen Menschen von einem Ende der Welt in den anderen umzusiedeln. Das ist keine Einwanderung. Das ist großer Austausch.
Und seit kurzem blinkt er scheinbar in eine andere Richtung.
Wir akzeptieren also, dass es unterhalb der deutschen Staatsbürgerschaft verschiedene ethnische Gruppen gibt. Und zwar mit 80% oder über 80% Deutschen. Aber es gibt auch andere ethnische Gruppen.
Herzlich willkommen zu Machtspiel, dem Politikpodcast von NZZ und Bross Stiftung. Ich bin Marc-Felix Serau und der Mann, den Sie gerade gehört haben, heißt Maximilian Krah, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen und Social Media Star der AfD. Er ist heute mein Gast. Guten Tag, Herr Krah.
Ja, guten Tag und danke fürs Einladen.
Ich möchte heute erfahren, wer sind Sie eigentlich wirklich und warum setzen Sie sich jetzt dafür ein, dass die AfD sich, zumindest öffentlich, mäßigt? Aber lassen Sie uns erstmal mit einer kleinen Vorstellung beginnen. Was sagen Sie denn selbst, Maximilian Krah, wer ist das?
Also ich bin sicher nicht eindimensional, von daher, wer bin ich? Ich glaube, jeder kann in mir etwas anderes sehen. Ich setze mich dafür ein, dass Deutschland eine Zukunft hat und dass die, die hier leben, eine Zukunft haben, auf die sie stolz sein können. Denn wenn ich jetzt rausgehe, erlebe ich ja, dass irgendwie jeder unzufrieden ist, wie das Land sich entwickelt. Und das heißt, wir brauchen Veränderung und ich möchte mithelfen, dass diese Veränderung A passiert und B gelingt.
Gestern, am 1. September, hat sich im deutschen Profifußball das sogenannte Transferfenster geschlossen. Also Wechsel von einem Verein zum anderen sind erstmal nicht mehr möglich. Wann steht denn bei Ihnen, Herr Krah, der Wechsel zu Ihrer früheren Partei, der CDU, an?
Sicher nicht. Die CDU ist ein totes Pferd. Und das sehen wir ja zurzeit. Also selbst die, die immer noch aus irgendwie gutem Glauben oder alter Nostalgie Herrn Merz gewählt haben, gibt es genügend, die es mittlerweile bereuen. Sie bereuen es zu Recht, was zurzeit passiert. Diese CDU-Dämmerung war vorhersehbar und das Licht geht aus.
Ich frage, weil Sie zuletzt hier und da erstaunlich moderat geklungen haben, fast wie ein CDU-Politiker, könnte man meinen. Der FAZ haben Sie zum Beispiel gesagt, Sie fänden Vielfalt viel besser als staatlich verordnete Homogenität. Was ist denn da los?
Nun, dabei bleibe ich auch, weil wissen Sie, staatlich verordnete Homogenität, die wir zurzeit haben, ist der Regenbogen. Wir lieben dann alle die staatliche Vielfalt, aber sie ist natürlich völlig homogen. Wir sind dann alle ganz gay, wir sind alle unheimlich tolerant und woke. Nein, bin ich nicht. Ich bin ja das beste Beispiel für Vielfalt. Ich bekenne mich dazu, dass ich gegen den Strom schwimme. Ich bin nicht woke, ich bin nicht für den Regenbogen, ich bin durchaus Individualist und ich möchte mir mein Recht bewahren, anders zu sein in einer Gesellschaft, die doch zurzeit, wie ich finde, ja, in die falsche Richtung läuft.
Trotzdem haben Sie ja auch in Ihrem eigenen, im rechten Lager für Aufsehen gesorgt. Also ich denke an Ellen Kositzer, die Ehefrau des neurechten Vordenkers Götz Kubitschek und Autorin in dessen Verlag Antaios, wo ja auch ihr eigenes Buch Politik von Rechts erschienen ist. Die klang im Podcast-Gespräch mit ihrem Mann und Ihnen ehrlich erstaunt über ihren Sinneswandel.
Man muss sich überlegen, dass sie das ganze Jahr 24 mit dem Thema Remigration reüssiert haben. Natürlich, das wissen Sie genau, Sie waren der Star. Sie haben das Ausreiseticket Remigration von der JA in die Kamera gehalten. Sie haben bei Jürgen Elsässer erklärt, warum Remigration richtig und wichtig ist.
Das Begriff,
warum das ein großer, starker Begriff ist, den wir uns nicht nehmen lassen.
Den werden wir uns auch nicht nehmen lassen.
Ja, aber warum das Rückrudern?
Jetzt die Frage. Haben Sie sich eigentlich von Ihren einstigen Unterstützern in Schnellroda entfremdet oder die sich von Ihnen?
Die sich von mir. Aber in eins ist auch richtig, die Zeit ändert sich so schnell, dass auch wir uns mit unseren Lösungen und Antworten weiterentwickeln müssen. Also von daher würde ich sagen, wir sind beide einen Weg gegangen, aber leider beide in verschiedene Richtungen.
Haben Sie seit diesem Gespräch nochmal miteinander gesprochen oder herrscht Funkstille?
Wir hatten einen kurzen Chatkontakt mit Herrn Kubitschek. Und wissen Sie, ich habe immer gesagt, wir leben in einer Zeit, die sich schnell verändert. Und das heißt, wir brauchen auch neue Lösungen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten ausreichend viel passieren wird, dass auch in Schnellroda nochmal ein Nachdenken darüber passieren wird, ob das, was man da zurzeit betreibt, wirklich richtig und zielführend ist. Denn da wird derzeit ein alles diesem einen Konzept der Remigration untergeordnet, und zwar dem konkreten Konzept, wie es Herr Sellner entwickelt hat. Wir werden erleben in den nächsten Monaten, dass dieses Konzept nicht zielführend ist. Und dann muss man sich halt selbst auch mal in Frage stellen. Oder aber man möchte jetzt hier den Märtyrertod für ein Konzept sterben. Davon halte ich nichts. Ich glaube, wir sind dazu da, konkrete Lösungen für konkrete Probleme, die auch funktionieren und die man umsetzen kann, zu entwickeln. Und nicht, dass man irgendwo sich zurückzieht und dann ja so eine Art Semi-Religion aufbaut, für die man dann bereit ist, seine gesamte politische Wirkmächtigkeit aufzugeben. Das bin ich nicht.
Martin Sellner, Österreicher, einer der Begründer und zentralen Figuren der identitären Bewegung. Ist das jetzt Ihre Neupositionierung zum Thema Remigration eine Häutung oder ist das eine Metamorphose? Heißt, sind Sie im Kern noch der Alte oder haben Sie sich politisch gewandelt?
Nein, Sie können Texte von mir lesen von 2013, die genauso klingen wie das, was ich jetzt sage. Also, worum geht es? Ich bin auch jemand, der an dem Begriff der Identität festhält. Allerdings ist doch diese Identität nicht allein die Identität im Sinne meiner ethnischen Gruppe. Es beginnt auch damit, dass ich ein Mann bin. Und auch das verteidigen wir ja gegen Leute, die behaupten, man könne Geschlechter durch Geschlechtseintrag ändern. Das wird ja gerade von Herrn, Frau Liebig, wie immer Sie ihn nennen wollen, ad absurdum geführt. Ich halte daran fest, dass wir eine Identität als Teil einer Familie haben. Und zwar die auch über die Kernfamilie hinausgeht. Und ja, ich glaube daran, dass die Zugehörigkeit zu einem Volk nicht einfach ein soziales Konstrukt ist, sondern durchaus eine ontologische Realität. Aber was ich zurzeit erlebe in Teilen der neuen Rechten ist eine Engführung, dass es ausschließlich um diese ethnische Gruppe geht. Also dein Volk ist alles und du bist nichts. Und das ist absurd und das führt letztlich ins Nichts hinein. Und ich beobachte diesen Trend jetzt seit mehreren Monaten. Ich habe leise zunächst auf X meinen Widerspruch angemeldet, aber mittlerweile glaube ich, dass man laut sein muss, weil sich hier etwas zusammenbraut, dass vieles von dem, was aufgebaut wurde, auch an geistiger Vorarbeit, auch an Einfluss, an intellektuellem Einfluss der neuen Rechten, das kann an diesem Thema vorbeigehen, weil man sich da also wirklich auf einen Baum hochbegibt, wo ich nicht sehe, wie man von ihm jemals wieder runterkommen möchte.
Sagen Sie vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die diese Diskussion nicht so nah verfolgt haben. Wo genau ist der Riss zwischen Ihnen und diesem Vorfeld der AfD, vor allem in Schnellroda? Also mit Blick auf das Staatsvolk und auf das ethnische Volk. Ja, genau.
Ich differenziere. Also ich sage, wir haben einfach ein Staatsvolk und wer Staatsbürger ist, ist Staatsbürger. Und der ist nicht Gegenstand von Remigration. Der ist ja Staatsbürger. Und das Staatsvolk, das wir haben, ist durch die Einwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte, die ich nicht gutheiße, aber also ein Teil der Realität muss ich anerkennen, dass wir mittlerweile in diesem Staatsvolk nicht nur ethnische Deutsche haben, sondern wir haben auch ethnische Gruppen, die nicht deutsch sind, die aber Teil des Staatsvolkes sind und die selbstverständlich die vollen staatsbürgerlichen Rechte haben. Das heißt, wenn wir über Remigration reden, kann es sich nur um Nicht-Staatsbürger handeln. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass der Staat gegen eigene Staatsbürger vorgeht, weil diese einer anderen ethnischen Gruppe angehören. Es ist grundlegend für jeden modernen Staat. Und insofern lege ich Wert darauf, dass bei allem Reden von Remigration ganz klar ist, die Staatsbürger sind damit nicht gemeint. Und das Zweite, was ich sage, weil wir eben nicht nur noch ethnisch deutsche Staatsbürger haben, müssen wir einen Modus vivendi finden mit jenen, die einer anderen Ethnie angehören. Das heißt, wofür ich plädiere, ist es zu unterscheiden zwischen der Staatsangehörigkeit einerseits und der Volkszugehörigkeit andererseits. Und das tue ich in beide Richtungen übrigens. Gegen die harten Vertreter der neuen Rechten, indem ich es unterscheide, indem ich sage, nein, es ist nicht gleich. Aber natürlich auch gegen die Linken, die ja so tun, als gäbe es überhaupt gar keine Ethnien mehr.
Sie sagen an einer Stelle im Gespräch mit Götz Kubitschek und seiner Frau, dass sie in einem bestimmten Punkt noch rechter seien als er, nämlich was ihren Blick auf die mögliche Assimilation von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationsgeschichte betrifft. Und zwar sagen Sie, was Sie auf keinen Fall möchten, ist eine Art amerikanischer Melting Pot, genau, wo also all diese Menschen irgendwie sich vermischen, sondern im Grunde genommen klingt es, als hätten Sie eine Art Vielvölkerstaat vor Augen, wirklich mit relativ homogenen einzelnen Enklaven. Stimmt das?
Das ist eine letztlich polemische Vereinfachung, um mich da in Misskredit zu bringen, sondern was
so war es nicht gemeint.
Was ich feststelle, ist doch, dass, und das sehen wir ja hier in Berlin auch, dass die Menschen versuchen, sich zu sammeln in Gruppen, die ihnen ähnlich sind. Also warum haben wir denn in Neukölln einen Migrantenanteil, der sicherlich, wenn ich durch die Stadt gehe, 70-80% ist? Weil man gern zusammenzieht. Warum zieht man zusammen? Weil man ein Netzwerk der Solidarität und des gegenseitigen Verständnisses bildet. Das ist aber nicht zwingend immer ethnisch. Wenn Sie hier in Berlin-Mitte sind, da leben halt die ganzen Kosmopoliten, die stolz darauf sind, irgendwie ihre alte ethnische Identität hinter sich gelassen zu haben. Das heißt, ich glaube, dass die Gesellschaft der Zukunft ist keine Gesellschaft, die übers ganze Land hinweg homogen ist, sondern ich glaube, die Gesellschaft der Zukunft ist eine, wo sich sowohl regional, aber eben auch kulturell bedingt verschiedene Gruppen von Ähnlichen sammeln werden. Wir laufen in eine sehr heterogene deutsche Gesellschaft rein, aber diese Heterogenität ist eben so, dass sich Cluster bilden werden. Und das erscheint mir zielführender, als wenn der Staat jetzt mit seiner Kulturpolitik, mit seiner Regenbogenideologie uns versucht, alle zu homogenisieren. Weil was da rauskommt, ist sicherlich so, dass ich meine Kinder vor schützen muss. Und wenn der Staat sich zurücknimmt und er lässt die Gesellschaft sich selbst sortieren, dann weiß ich, dass es hier in Berlin Gegenden geben werden, die wirken eher wie Orient als wie Deutschland. Dafür gibt es auch Gegenden, die eben wirken wie Deutschland. Und das passiert aber freiwillig und das passiert ohne Zwang.
Wie, Herr Krah, stellen Sie sich denn dann diese Gegenden vor, in denen die ethnischen Deutschen noch mehr oder minder homogen unter sich sind? Für mich klingt das ein bisschen, und bitte werfen Sie mir nicht gleich wieder eine polemische Vereinfachung vor, ich meine das ernst, nach diesen national befreiten Zonen, über die in der politischen Rechten vor allem in den 1990er Jahren gesprochen wurde.
Ja, das ist natürlich deshalb ein sehr schlimmer Begriff, weil das wurde ja mit Gewalt auch letztlich aufrechterhalten.
Also Sie wollen das ohne Gewalt?
Um Himmels Willen, ich möchte einfach sagen, gib den Menschen Freiheit zu entscheiden, wo sie hinziehen. Und dann, wenn Sie in meinen Wahlkreis kommen, dann werden Sie ein sehr freundliches, tolerantes und offenes Gebiet erleben. Aber es ist ganz einfach so, dass natürlich der Ausländeranteil oder der Migrantenanteil sehr gering ist. Und insofern, wer da als Migrant hinkommt, kommt dann deshalb dahin, weil er eben ein Leben genießt, wo es ein Maibaumfest gibt oder wo es ein Maibrennen gibt oder wo man im Feuerwehrverein sehr traditionell am Ende eben auch nach dem Einsatz gemeinsam grillt und dann grillt man eben auch Schweinefleisch und so weiter. Während wenn Sie das nicht mögen, egal ob Sie nun ein Deutscher sind oder sind ein Migrant, dann ziehen Sie eben in eine große Stadt und sagen, ich möchte es ein bisschen bunter haben, ein bisschen orientalischer oder weiß der Kuckuck was. Das sind keine national befreiten Zonen im Sinne, dass da irgendjemand aufpasst, sondern das sind normale Prozesse einer Gesellschaft, die unübersichtlich wird, wo es keine verbindenden Überzeugungen jenseits der Rechtsordnung mehr gibt, wo man sich selbst über elementare Frage, Anzahl der Geschlechter streiten kann. Kommen wir zur Clusterbildung. Und dieser Prozess gefällt mir auf alle Fälle besser, als wenn jetzt der Staatsminister für Kultur anfängt, uns allen einen Staatsbürgerunterricht zu verordnen, wo wir dann am Ende gleichgeschaltet werden und dann irgendwo so eine Litanei absingen, dass wir jetzt der neue Bundesmensch werden. Also lasst die Leute so sein, wie sie sind und versuchen wir doch einfach eine Gesellschaft aufzubauen, die organisch von unten nach oben ihre Werte ausprägt und auch eine gewisse Heterogenität zulässt, als dass wir jetzt versuchen, so eine Homogenität von oben nach unten durchzuverordnen.
Sie sagen in einem Gespräch mit Kubitschek und Kosetzer an anderer Stelle, dass zu Ihrer neuen Haltung auch der Erfolg Ihrer Partei bei der jüngsten Bundestagswahl beigetragen habe. Der Erfolg wiederum ist aber ja auch auf eben jenen Begriff der Remigration zurückzuführen, den unter anderem auch Ihre Parteichefin Alice Weidel benutzt hat im Wahlkampf. Und ist das nicht irgendwo ein Widerspruch?
Also, nein, ist es nicht.
Weil die AfD bundesweit heute auf 20% plus, inzwischen bei den Umfragen 26% kommt, muss man jetzt diesen Begriff neu fassen.
Also eins ist doch klar, dieses Land leidet an ungesteuerter und letztlich auch planloser Einwanderung. Einwanderungskritik und die Forderung nach Schluss der Einwanderung und Grenzsicherung sind Markenkern unserer Partei. Das ist doch völlig klar. Dabei bleibt es ja auch. Aber es ist auch klar, dass mittlerweile wir ja eine so große Unzufriedenheit im Land haben, dass die Frage ist, was müssen wir tun, damit wir jetzt eben über 30, über 35% kommen. Und das heißt, wir müssen natürlich neue Wählerschichten erschließen und wir müssen auch Ängste abbauen. Und ich denke, wenn man einem Teil der deutschen Staatsbürger, also denen, den Migrationshintergrund hat, nicht garantieren kann, dass man sie im Team dabei hat und dass sie selbstverständlich deutsche Staatsbürger mit allen Rechten sind wie alle anderen, wird man diese Leute nicht gewinnen. Ich möchte die aber gewinnen. Und von daher ist es wichtig, präziser zu werden. Und zu dieser Präzision gehört es, A, Einwanderungskritik, Einwanderungsstopp ist unser absoluter Markenkern. Zweitens, es sind Leute hier im Land, die eben keine Staatsbürger sind, die hier besser nichts zu suchen haben, ganz einfach, weil sie seit Jahren uns auf der Sozialkasse liegen, weil sie eine überhöhte Kriminalitätsbelastung aufweisen. Und die werden wir remigrieren. Aber eins ist auch klar, wer angekommen ist, wer sich hier integriert hat, wer hier arbeitet und wer den Pass bekommen hat, der ist Teil von Team Deutschland. Und für den ist auch die AfD die richtige Partei. Und im Übrigen habe ich bereits in der Europawahlkampagne gesagt, Deutsch-Türken sollten AfD wählen. Bin guter Dinge, dass sie das auch verstärkt tun. Wir haben ja demnächst Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich auf die Ergebnisse im Ruhrgebiet.
Wenn Sie sagen, Sie wollen Menschen mit Migrationsgeschichte nicht verschrecken, da erinnere ich mich an den Mai vergangenen Jahres. Da haben Sie in einer italienischen Zeitung, der Repubblica, ein Interview gegeben und unter anderem gesagt, dass nicht alle, die in der Zeit der Nazi-Herrschaft in der SS waren, Verbrecher gewesen seien. Wie kann man irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund abschrecken? Da finde ich, wäre das ein Beispiel, für das Sie ja auch in der eigenen Partei, ich würde sagen, völlig zu Recht viel Kritik auf sich gezogen haben. Und vor wenigen Wochen erst haben Sie dann auf Ihrem TikTok-Kanal das hier gesagt.
Wenn wir nicht wissen, wer unsere Vorfahren waren und wenn wir sie allesamt für Verbrecher halten, wer sind dann wir? In einer Welt, in der sich alles wandelt, müssen wir wissen, wer wir sind. Wir müssen unsere Wurzeln und unsere Herkunft kennen.
Mit Blick auch auf das Image, was Sie persönlich, was Ihre Partei bei Wählern in Deutschland mit Migrationsgeschichte haben. Sind solche Aussagen klug?
Bei Leuten mit Migrationsgeschichte, na klar. Dieser Selbsthass, dass man, sobald man über Vorfahren spricht, an die Nazis denkt, ist in der Tat etwas, was sogar nur auf Westdeutschland beschränkt ist. Das ist selbst in Sachsen nicht üblich. Ich appelliere mit solchen Worten ja nicht daran, die Geschichte umzuschreiben. Um Himmels Willen, nichts liegt mir ferner, sondern ich appelliere daran, ein positives Verhältnis zu sich selbst zu haben. Die Achtung für die Vorfahren, die Achtung für die eigene Herkunft, die Achtung für die eigene Kultur ist ja etwas, was bei den Migranten deutlich stärker ausgeprägt ist als bei den Ethnodeutschen. Und von daher ist es auch etwas, dessen Fehlen die Migranten bei den Ethnodeutschen als Schwäche wahrnehmen und nicht als Stärke. Also von daher, wenn es um Migranten geht, kann ich Ihnen eins sagen, die erwarten ja gerade, dass die Deutschen in einem kulturellen Sinne diesbezüglich wieder deutscher oder, um nicht zu sagen, normaler im internationalen Standard wären. Also genau das ist ja einer der Punkte, wo wir eine Brücke schlagen können zu eingewanderten Mitbürgern jetzt, weil diese natürlich mit der konkreten Art der Selbstinfragestellung unserer eigenen Herkunft, und das ist in der Tat ein westdeutsches Problem, das war in Sachsen bis in die 90er völlig unbekannt, weil sie das nicht verstehen. Also da haben wir einen westdeutschen Sonderweg und da genieße ich auch meine Herkunft aus Sachsen, dass ich den zumindest nicht mit der Muttermilch aufgesogen habe. Von daher, da müssen Sie keine Sorge haben. Das ist eher ein Punkt, das uns hilft.
Wenn Sie sagen, dass im Ausland die Leute kein Verständnis dafür haben, dass die Deutschen kritisch auf die Generation des Nationalsozialismus schauen, wie erklären Sie sich denn dann, dass dieses Interview unter anderem dazu geführt hat, dass Rassemblement National in Frankreich und auch die Partei von Giorgia Meloni gesagt haben, also mit der AfD geht erstmal gar nichts mehr
also
zusammen?
Also erstmal ist es natürlich sehr lustig, dass Sie aus einer Aussage, wir sollen unsere Kultur kennen, unsere Vorfahren ehren, sofort auf den Nationalsozialismus kommen. Allein das ist schon sehr deutsch. Sehr westdeutsch. Ich spreche niemals von dieser Zeit, sondern ich spreche immer allgemein von unserer kulturellen Herkunft, von unseren Vorfahren. Wir haben aber Vorfahren, die weit auch vor 1933 gelebt haben, und es gibt auch Vorfahren nach 1945. Also ich habe das immer verstanden als einen Aufruf letztlich an etwas, was ich zutiefst menschlich halte. Dass man sich versteht als Glied in einer langen Kette, die auch mit uns nicht abreisen darf. Denn das ist ja das Thema in die Zukunft. Schauen Sie sich mal an, wie wenig Kinder die Deutschen mittlerweile haben. Sie haben hier eine Engführung gemacht von Vorfahren auf den Nationalsozialismus, die genau ich kritisiere.
Naja.
Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich den Nationalsozialismus und seine Exzesse massiv ablehne. Auch das ist ja etwas, was mitschwingt in dieser Frage der Remigrationsdebatte. Aber die Achtung für die Vorfahren und die Liebe zur eigenen Kultur und zu dem, was man selbst ist und auch geschichtlich und kulturell geworden ist, Na, die werde ich mir doch nicht absprechen lassen, nur weil es diese 12 Jahre Nationalsozialismus gegeben hat.
Weil die ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte waren, wie Ihr Parteifreund Alexander Gauland mal gesagt hat.
Ich glaube, seitdem er diesen Satz unbedacht spontan gesagt hat, das ist jetzt einige Jahre her, muss er einmal im Monat sich dafür entschuldigen. Einmal im Monat entschuldigt er sich für den Satz.
Na, bei Ihnen klingt das jetzt ein bisschen so.
Er ist ja nicht meiner. Das ist doch allein die Bezeichnung ist doch völlig falsch. Natürlich müssen wir uns klar sein, was da schiefgelaufen ist und wie wir verhindern, dass es wiederkommt. Aber wir dürfen uns doch gleichzeitig nicht von dieser Episode, wenn Sie so wollen, unsere eigene auch Familiengeschichte komplett ab, dürfen uns doch nicht davon komplett trennen. Das ist doch immer ein zweischneidiges Schwert.
Aber Herr K., glauben Sie allen Ernstes, dass jemand aus Russland, aus Polen, aus dem Baltikum, aus Frankreich, aus England, das, was der Nationalsozialismus an Verheerung, an Leid und Elend angerichtet hat, als Episode abtun würde?
Das habe ich auch nie getan.
Das haben Sie gerade gesagt.
Nein, ich habe gesagt, es geht um die gesamte Familiengeschichte. Im Übrigen, das ist auch eine Debatte, wenn Sie sich J.D. Vance anhören, hat er nicht erst unlängst dazu gesagt, dass die Deutschen diesbezüglich auch wieder mit sich ins Reine kommen sollen? Ist das nicht etwas, was zumindest, wenn ich in Russland gewesen bin und da gesprochen habe, dass man immer sagt, was ist eigentlich mit euch los? Schaut euch doch mal eure Geschichte an. Kant, den jetzt die Russen in gewisser Weise eingemeindet haben in Königsberg. Man erwartet von den Deutschen, und das sagen die Russen ja auch ganz offen, man erwartet von den Deutschen einerseits, dass sie natürlich zu dem stehen und der Verantwortung, die sie auf sich geladen haben durch die Schandtaten der Nationalsozialisten. Aber man möchte schon Deutsche haben, die jetzt nicht permanent ihre eigene kulturelle Prägung und ihre Herkunft in Frage stellen. Da ist das Ausland sehr, sehr deutlich. Gerade die Russen sind da extrem deutlich, die Balten sind sehr deutlich, die ja diese deutschen Traditionen sogar in einer Art und Weise pflegen, wie auch ich sie vielleicht nicht immer pflegen würde, wenn sie mal in Tartu gewesen sind bei den dortigen Studentenverbindungen. Und mittlerweile J.D. Vance sagt es ja häufig und offen. Also von daher glaube ich, dass sie hier einen doch sehr westdeutschen Sonderweg fortsetzen, wo ich auch nicht sehe, dass er uns jetzt für die Zukunft fit macht, sondern ich glaube, wir müssen ganz klar sein, was ist damals passiert, wir sollten das wissen. Uns muss klar sein, welche Mechanismen haben gewirkt und wie garantieren wir, dass sich die nicht wiederholen. Da bin ich sofort voran. Aber daraus jetzt zu schließen, dass wenn man sagt, man soll seine Vorfahren ehren, dass man den verkappten Nationalsozialismus rehabilitieren will, mein lieber Schwan, gegen diese Engführung und auch gegen dieses Verständnis wehre ich mich.
Kommen wir mal grundsätzlich zu einer Begriffstrennung. In Ihrem Buch Politik von Rechts, was Sie noch veröffentlicht haben mit Götz Kubitschek, als er Ihre Bücher noch veröffentlichen wollte, erklären Sie, Sie seien rechts und nicht konservativ. Sagen Sie nochmal, was ist der Unterschied?
Es ist einfach in dem Fall, es ist eine Marketingfrage. Wissen Sie, ich habe mich immer als konservativ definiert und das Problem ist, wenn Sie sagen, Sie sind ein Konservativer, dann sitzen Sie regelmäßig abends in Podiumsdiskussionen und streiten um den Begriff konservativ. Weil ja Armin Laschet auch sagt, er sei konservativ.
Sagen Sie es mir.
Ich möchte einfach diesen Streit nicht führen und deshalb sage ich, ich bin rechts. Das hat einen großen Vorteil, es will ja keiner rechts sein. In dem Moment, wo ich sage, ich bin rechts, habe ich einen Vorteil, ich definiere, was rechts ist. Insofern sage ich, rechts ist das, was ich sage. Das ist super einfach. Ich erfinde ein Label, weil ich mich nicht mit anderen um das alte Label streiten möchte. Und das finde ich klappt ganz gut. Den vielen Menschen meiner Wähler, auch in meiner Partei, kommt der Begriff rechts jetzt viel lockerer über den Mund, nachdem ich den, wenn Sie so wollen, einfach mal definiert habe. Und für mich hat das persönlich die Chance, ich muss mich nicht mehr um konservativ streiten und B, ich habe eine gewisse Definitionsmacht über das, was rechts ist.
Sind Sie radikal? Sind Sie rechtsradikal?
Sicher nicht.
Sicher nicht. Sie wollen die AfD an die Macht führen und in Ihrer Partei träumen viele von einem schwarz-blauen Bündnis mit CDU und CSU. Manche schon in absehbarer Zeit. Sie auch?
Schauen Sie, die CDU hat ja zurzeit das Problem, dass sie selber nicht weiß, wie es für sie weitergeht. Wenn sie jetzt bei der Brandmauer bleibt, dann ist sie ja dazu verurteilt, auf ewig letztlich der SPD zu folgen, weil sie keine andere Machtalternative hat. Nur dann gehen die Umfragewerte weiter nach unten. Oder aber die CDU bricht aus, gibt sich bereit, sagen wir mal, für eine Minderheitsregierung und lässt sich von uns tolerieren. Ich kann zurzeit nicht erkennen, dass die CDU einen solchen Sprung geeint überstehen würde. Das würde zu ihrer Spaltung führen. Auf der anderen Seite, wenn sie in den Umfragen immer weiter nach unten geht, werden wir absehbar im Osten das erste Bundesland haben, wo die AfD über 50% ist, die absolute Mehrheit stellt.
Nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt?
Das wäre meine Hoffnung. Ich habe immer gesagt, wenn es darum geht, dass ich privates Geld wetten müsste, würde ich auf Ulrich Siegmund als ersten AfD-Ministerpräsidenten setzen. Das heißt, die CDU befindet sich ja in einer Weggabelung, dass sie entweder die Brandmauer abreißt, mit dem Risiko, dass gerade bei ihren Westlandesverbänden es zu massiven Spaltungen kommt, die sie nicht unbeschadet als das, was sie jetzt ist, übersteht. Oder dass es bei der Brandmauer bleibt und sie für die Brandmauer den gesamten Osten opfert. Denn das ist die Folge. Und damit sind die Ostlandesverbände weg. Das heißt, ich erkenne zurzeit strategisch für die CDU keine Strategie, wie sie in der heutigen Form geeint nach vorn rauskommt. Und deshalb warte ich das ab. Ich sage aber ganz klar, wenn die CDU kommt und möchte von uns toleriert werden, oder im Osten geht es ja eher darum, dass wir stärker sind, sie möchte eine Reformregierung mit uns gründen, bin ich der Erste, der sagt, das sollten wir unbedingt tun. Ich sehe nur nicht, dass die CDU dazu zurzeit in der Lage ist.
Reden Sie eigentlich mit Vertretern der Union, also beispielsweise auch aus der Bundestagsfraktion? Wenn ja, was sagen die Ihnen? Vielleicht auch irgendwie
also was hinter verschlossener Tür? Waren die Gespräche in Brüssel immer einfacher. Hier in Berlin ist doch eine sehr, sehr starke Polarisierung. Insofern sind es relativ wenige, mit denen man spricht.
Und aber es gibt welche, Sie reden.
Ja.
Beim Kaffee. Grüßen sich im
Gang. Man grüßt sich, man kennt sich. Ich bin ja nun bekannt.
Wenn man jetzt mal von der Landespolitik eine Ebene höher schaut auf die Bundespolitik, da fehlt mir persönlich die Fantasie, wie das, was die AfD programmatisch in Reden, in Texten, bei Auftritten, Podiumsdiskussionen so von sich gibt und das, wofür die Union steht, wie das zusammengehen soll. Also von der Europapolitik, Blick auf die EU, von der Außen- und Sicherheitspolitik, die Union ist klar transatlantisch ausgerichtet.
Das ist nicht wahr, nicht mehr mit
Sie nicht, ich bin noch nicht fertig. Migration, Integration, Klima- und Energiepolitik, Gesellschafts- und Familienpolitik, Wirtschaftspolitik. Also man ist da mitunter sehr weit auseinander.
Also
wo sehen Sie denn die größten Schnittmengen?
Also erstens würde ich gerne mal mit dem Irrtum aufheben, dass die Union heute transatlantisch ausgerichtet ist, weil transatlantisch heißt Donald Trump. Sie können sich ja nicht in Deutschland entscheiden, wen Sie gerne als US-Präsidenten haben und sagen, ich mache es mit irgendwie dem fiktiven US-Präsidentenpolitik, den sich Herr Röttgen oder Herr Kiesewetter gerade wünscht, sondern der reale US-Präsident
Herr heißt Röttgen Donald Trump. Herr Röttgen und Herr Kiesewetter sind nicht in der Regierung. Und wenn Sie sehen, wie Friedrich Merz Donald Trump im Weißen Haus seine Aufwartung gemacht hat, das war schon...
Friedrich Merz sabotiert zurzeit Donald Trumps Friedensinitiativen für die Ukraine.
Donald Trump lobt ihn als starken Leader. Ja. Also die scheinen sich gut zu verstehen.
Und gleichzeitig macht Vance klar, dass man die Art und Weise, wie mit der AfD hier umgegangen wird und wie hier die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, aus amerikanischer Sicht unverzichtbar sind. Also ich glaube, wenn Sie sich die Politik von Donald Trump anschauen, die er betreibt, und zwar sowohl die Innenpolitik in den USA wie auch die Außenpolitik im Hinblick auf die Ukraine, dann ist er bei uns und nicht bei Friedrich Merz. Und wenn Sie, Friedrich Merz ist 2015, er war damals Vorsitzender der Atlantikbrücke und war BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzender für Europa. Und er hat seinen ersten Auftritt, wo er wieder politisch wurde, im Saarland gehabt, beim Wirtschaftsrat Saar, und hat für TTIP geworben. Das war ein Freihandelsabkommen. Ich saß zufällig im Publikum. Und am Ende habe ich ihn gefragt und gesagt, Herr Merz, wie bewerten Sie die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump für das, was Sie hier gesagt haben? Die Antwort von Friedrich Merz war, vergessen Sie Donald Trump. Ich garantiere Ihnen, der Kandidat der Republikaner wird Jeb Bush. Friedrich Merz hat 2015 Donald Trump nicht verstanden. Friedrich Merz versteht 2025 Donald Trump nicht, weil Friedrich Merz überhaupt nicht versteht, wie die Realität ist. Friedrich Merz ist ein Mann, der damit wirbt, dass er uns zurückführt in die 80er Jahre. Das ist ein Retro-Mann mit einem Retro-Versprechen, der völlig losgelöst von der geopolitischen wie auch von der technologischen und demografischen Realität in Deutschland unterwegs ist. Und deshalb scheitert er ja auch.
Jetzt haben Sie sich ausführlich an Friedrich Merz abgearbeitet, ja. Herr Krah. Mein Verdacht ist trotzdem, dass Ihre ganze Begeisterung vor Donald Trump vor allem daher rührt, dass Donald Trump kein klassischer Transatlantiker, sondern eher ein Isolationist ist. Und von Donald Trump und seinem Vizepräsidenten abgesehen, Sie mit den Vereinigten Staaten und das, wofür die Vereinigten Staaten stehen, das, wofür das transatlantische Bündnis steht, relativ wenig anfangen können.
Das sagen
und das
jetzt,
unterscheidet sie dann doch sie sehr
einem,
von der
das
Union.
Das sagen Sie einem der wenigen Ivy League-Absolventen des Deutschen Bundestages, der nun ausgerechnet heute mal wieder einen zustimmenden Kommentar von Elon Musk gefangen hat. Wissen Sie, die Leute, die sich in der Union für Transatlantiker gehören, ich weiß gar nicht, ob die in der Regel schon mal mehr als Touristen in den USA gewesen sind. Da erzählen uns ja Leute was von den USA, die sich vor allen Dingen davon hören, dass sie irgendwie mal eine Schiffstour in Manhattan gemacht haben.
Friedrich Merz war sehr oft dort.
Gut, für Friedrich Merz mag das nicht gelten, aber da bleibe ich dabei. Friedrich Merz steckt, auch wenn Sie jetzt die Szene sich in Washington DC vorstellen, er ist einer von den alten Neocons, seine Ansprechpartner, und das waren sie auch schon, bevor er Kanzler wurde, sind eben Lindsey Graham und Co. Das sind aber diejenigen, die zurzeit nicht das Sagen haben. Die Partei, die zurzeit im Deutschen Bundestag die besten Drähte in die aktuelle Administration hat, auch auf der Arbeitsebene, auch auf der Ebene der politischen Berater und die am ideologischsten die höchste Übereinstimmung hat, ist ganz klar die AfD. Die CDU hängt einem transatlantischen Trugbild auf, das eben mit der Abwahl von Joe Biden nicht mehr besteht.
Wo sind die Gemeinsamkeiten?
Sehen Sie, es gibt zurzeit, ich würde es gliedern, Deutschland hat zurzeit zwei Türsteherprobleme. Wir haben also zwei Probleme, die wir einfach lösen müssen, um zu den echten Problemen vorzustoßen. Und diese beiden Probleme heißen Einwanderung und das zweite ist, dass der Standort uns kaputt geht gerade, die Ökonomie kollabiert. Und da geht es um eine schnelle Lösung, wo wir Kompromisse finden müssen. Es geht also nicht um Maximalforderungen. Wir müssen die Einwanderung stoppen. Es darf nicht weiter hier im hunderttausende Menschen pro Jahr reinkommen, die wir hier überhaupt nicht mehr.
Auch keine legale Einwanderung, keine Fachkräfte?
Wir haben zurzeit durch den massiven technologischen Wandel und den Verheerungen, die die künstliche Intelligenz im deutschen Arbeitsmarkt bringen wird, haben wir auf mittlere Sicht keinen Arbeitskräftemangel, sondern wir werden Arbeitslosigkeit gerade qualifizierter Arbeitnehmer erleben. Denn wenn Sie heute sich die Jobs in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche, auch in der Verwaltung anschauen, da könnten wir bereits heute 20-30% durch smarte KI-Lösungen ersetzen. Wir haben absehbar einen Wandel des Arbeitsmarktes mit der Freisetzung hochqualifizierter Bürokräfte. Und von daher jetzt niedrig qualifizierte Einwanderung aus der dritten Welt hier hereinzuholen,
ist lächerlich. Hochqualifizierte Fachkräfte. Also die Wirtschaftsverbände sagen was anderes. Die braucht's.
Herr Fratscher sagt viel, aber was Herr Fratscher sagt, immer das Gegenteil ist wahr, das wissen Sie doch.
Ingenieure braucht es nach wie vor.
Dann sollten wir Ingenieure ausbilden und keine Gender.
In der Pflege, im Gesundheitswesen brauchen Sie Leute.
Uns stehen in der Industrie Massenentlassungen bevor. Zurzeit. Also wir müssen die Einwanderung stoppen. Wir kriegen auch nur die Einwanderung, die wir haben. Und das ist keine Einwanderung von Hochqualifizierten. Wir kriegen die Einwanderung von Nichtqualifizierten in die Sozialsysteme. Die müssen wir stoppen. Da ist im Übrigen die Union überwiegend unserer Meinung. Und das Zweite ist natürlich, wir müssen die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Und das geht nicht mit dem Green Deal. Das geht nicht mit immer höheren Steuern. Das geht nicht mit einem Regulierungsniveau, das mittlerweile überhaupt nicht mal mehr gebaut wird, weil die Baukosten so hoch sind, dass sie damit nicht mal mehr vernünftig vermieten können, etc. etc. Die einzige Partei, mit der sie sinnvoll deregulieren können, mit der sie sinnvoll eine Klimapolitik machen können, die nicht die Wirtschaft stranguliert, also nach Möglichkeit eine sehr niedrigschwellige. Die einzige Partei, die mit ihnen eine Vereinfachung des Steuersystems macht im Sinne des Kirchhoff-Modells, das Friedrich Merz in grauer Vorzeit selbst mal vertreten hat, ist ganz klar die AfD. Das heißt, diese beiden Themen, durch die sie durch müssen, um dann zu den relevanten Themen technischer Wandel, Demografie und neue Weltordnung zu kommen, wo wir uns sicher mit der Union in Teilen auf anderen Sternen wohnen. Das Notwendige, um das Land aus der Stagnation wieder in Bewegung zu setzen, dafür haben wir genug Gemeinsamkeiten?
Wir hatten das hier im Podcast schon oft und auch ausführlich. Unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz wird es aber definitiv kein Bündnis mit der AfD geben. Also der mag schon etliche Versprechen aus seinem Wahlkampf kassiert haben, aber hier wirkt er, glaube ich, schon glaubwürdig. Der hat ja quasi sein politisches Überleben an die Brandmauer geknüpft.
Deshalb stirbt er ja auch.
Wen sehen Sie denn?
Wissen Sie, wir sprachen ja erst über die verschiedenen Fehler, die man im Laufe seines Lebens machen kann. Und ich war ja auch mal in der CDU. Und ich kann
2016.
Ihnen, genau. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt eins, worauf Sie sich bei der CDU wirklich verlassen können, und das ist Opportunismus. Lassen Sie mal nächstes Jahr die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ins Land gehen. Dann werden Sie sehen, wie unruhig die CDU in allen Ostverbänden wird. Und dann schauen Sie sich mal an, wie viel Demütigung diese CDU jetzt demnächst noch durch Herrn Klingbeil wird einstecken müssen. Und dann gucken wir uns mal an, wo die Umfragewerte der Union hingehen. Sie gehen nicht nach oben, sie gehen absehbar nach unten, so wie die Politik gerade läuft und wie die Wirtschaftsdaten sind. Und dann kommen die in ihre Strukturdebatte rein. Und dann werden sich schon Leute aus der CDU, auch aus der zweiten Reihe melden und sagen, naja, mit der Brandmauer geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir vorankommen. Und diese AfD, die wir da auch so verteufeln, vielleicht ist sie ja gar nicht so schlimm. Deshalb ist ja auch einer der Gründe, warum ich sage, wir sollten eben, wenn man schon über 20% ist, auch mal überlegen, an welchen Punkten seiner eigenen politischen Rhetorik man neu justieren muss. Das hat schon einen Hintergedanken dabei.
Angenommen, dieser ganze Plan, Schwarz-Blau zusammenzuführen und für sich selbst als Stratege die Mäßigung und die Gesetzestreue der Partei mitzubewirken, geht nicht auf. Wo wollen Sie denn eigentlich hin? Also die Zulassung als Anwalt haben Sie, glaube ich, zurückgegeben. Haben Sie einen Plan B?
Ja, wissen Sie, wenn Sie so eine politische, nennen Sie es Intrige oder Beben oder wie auch immer, wie ich im Jahre 2024 so überleben wie ich und immer noch fröhlich sind, dann werden Sie sehr entspannt. wissen Sie, ich weiß, wie ich ausgebildet bin, ich weiß auch, was ich kann. Und ich glaube, dass es mittlerweile in einer Welt, die sich so stark verändert, immer wieder neue Chancen gibt. Also ich leide nicht an Existenzängsten in keiner Weise. Ich kann auch außerhalb der Politik leben. Vielleicht, wenn diese Polarisierung gegen die AfD so hart bleibt, wie sie zurzeit ist, nicht zwingend in Deutschland, das mag sein. Vielleicht muss ich dann mal schauen, ob es Jobangebote auch außerhalb Deutschlands gibt, aber das war ja immer der Idee meines Columbia MBAs, in dass ich eben genau diese Freiheit mir schaffe. Immer daran geglaubt, dass Bildung und Bildung und auch Ausbildung schafft Freiheit. Und gerade weil ich mir diese Freiheit geschaffen habe, konnte ich auch zur AfD gehen. Und das gilt nach wie vor. Also Sie erleben mich, haben mich immer diesbezüglich sehr fröhlich erlebt, aber jetzt nach 2024 fast schon waghalsig.
Schauen wir mal, wie fröhlich Sie im Laufe der Woche noch bleiben. Wir zeichnen dieses Gespräch ja am Dienstag, den 2. September auf. Eigentlich wollten wir morgen miteinander sprechen, aber da haben Sie jetzt einen Termin in Dresden am Oberlandesgericht.
Genau.
Sie sollen als Zeuge aussagen in einem Prozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter, als Sie noch im Europaparlament waren, einen Deutsch-Chinesen, dem schwerwiegende Spionage für China vorgeworfen wird. Verraten Sie doch mal, was werden Sie da vor Gericht sagen?
Ja, ich bin gespannt, was ich gefragt werde. Sehen Sie, was wir wissen ist, dass mein Mitarbeiter, der übrigens vorher für den Verfassungsschutz gearbeitet hat, seit 2020 lückenlos überwacht wurde, weil man einen Verdacht gegen ihn hatte. Man hat also 4 Jahre ihn trotz Vollüberwachung vor sich hinarbeiten lassen und mich nicht gewarnt. Und dann hat man ihn kurz vor der Europawahl hochgenommen. Ganz offensichtlich sind damit ja 2 Dinge festzustellen. Das erste ist, wenn Sie als Sicherheitsbehörden einen Spion 4 Jahre arbeiten lassen, dann kann die Spionage nicht so staatsgefährdend sein, dass es wirklich brennt, sondern dann ist es irgendwie eher ein kleinerer Fisch. Das spiegelt sich auch in der Anklage wider. Man wirft ihm nämlich nicht vor, Geheimnisse verraten zu haben, sondern lediglich kooperiert zu haben mit dem ausländischen Geheimdienst. Das zweite ist, es ging offenbar darum,
dass chinesische Dissidenten ausspioniert zu haben. Das Strafmaß, das Mögliche, das im Raum steht, sind 10 Jahre.
Das ist aber von allen Straftatbeständen der Eingangstatbestand. Das ist nicht also Sie unterscheiden überhaupt Kooperation mit einem fremden Geheimdienst und dann Weitergabe von Geheimdienst, also von geheimen Materialien an Geheimdienst. Und er hat den Kooperation, aber ihm wird nicht gesagt, er hat etwas Geheimes weitergegeben. Also das eine ist, man hat ihn 4 Jahre machen lassen und ist nicht eingegangen. Warum hat man ihn 4 Jahre machen lassen? Ist nicht dazwischen gegangen, weil man offenbar gehofft hat, dass man mit mir was nachweisen kann. Aber da ist halt nichts. Also ich weiß nicht konkret, was er getan haben soll. Ich weiß das, was in der Zeitung steht. Ich bin deshalb sehr daran interessiert, dass dieser Prozess geführt wird und es ein Urteil gibt, weil ich glaube, dass dieser Prozess uns Klarheit verschaffen wird. Und diese Klarheit fehlt mir. Und deshalb werde ich alles tun, was ich kann, um Transparenz herzustellen, weil ich möchte, dass das Dresdner Oberlandesgericht den Sachverhalt vollständig aufklärt. Niemand hat ein so großes Interesse daran, dass dieser Sachverhalt aufgeklärt wird wie ich selbst. Und deshalb bin ich sehr daran interessiert, dass hier alles ans Tageslicht kommt und wir dann wissen, was überhaupt passiert ist. Denn bislang weiß ich eben nur das, was in der Zeitung steht. Und das finde ich teilweise irritierend. Mhm.
Es gibt auch Korruptionsermittlungen gegen Sie selbst. Es gibt den Verdacht, Sie könnten damals als Europaabgeordneter Schmiergeldzahlungen erhalten haben auf Umwegen aus chinesischen Quellen, die Sie selbst als Beratungsleistung bezeichnen. Sind Sie da auch ganz entspannt oder schauen Sie auf die Ermittlungen?
Da bin ich sehr entspannt und da brauche ich auch nicht auf die Ermittlungen schauen. Das sind letztlich politisch motivierte Versuche, mir zu schaden.
Durch die Staatsanwaltschaft?
Durch die Staatsanwaltschaft in Dresden. Und zwar geht es da um Folgendes. Vor der Politik war ich ein Nettosteuerzahler, ich war Rechtsanwalt und habe, daher kenne ich diesen Mitarbeiter ja auch, er war geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH. Und selbstverständlich war diese GmbH bereits vor meiner AfD-Mitgliedschaft meine Mandantin. Und diese GmbH hat er dann verkauft, als er in meine Dienste trat, 2019. Aber die GmbH blieb Mandantin meiner Kanzlei und ist dann nach einem Jahr, weil ich keine Zeit hatte, sie zu beraten, ist das Mandat übergegangen an einer anderen Anwaltskanzlei. Und die Staatsanwaltschaft behauptet nun, in dem einen Jahr, wo ich schon Abgeordneter war, aber die GmbH mit einem neuen Eigentümer, einem neuen Geschäftsführer war noch meine Mandantin, dass die da abgerechneten Beratungsleistungen Schmiergeld seien.
Geht es um so knapp 50.000 Euro ungefähr, stimmt das?
wenn ich es richtig sehe, geht es um weniger. Die 50.000 lese ich zwar auch in der Zeitung, aber in der damaligen Zeit, in dieser Zeitspanne, um die es geht, geht es irgendwie um 6.000 Euro. Es geht um 500 Euro monatliche Pauschale für einen Vertrag, der weitergelaufen ist. Und da kann ich nur sagen, dass Rechtsanwälte gelegentlich Rechnung schreiben, weiß jeder, der auch bei ihnen zuhört. Das Einzige, was man vielleicht vorwerfen kann, ist, dass die Rechnung erstaunlich niedrig gewesen ist. Ansonsten ist es ein Vorwurf, der mich ja fast schon lachen lässt.
Verstehen Sie nicht, dass es irgendwie ein Geschmäckle hat, wenn Sie der Firma eines Mitarbeiters, der möglicherweise Spionage betrieben hat für die KP in China, wenn Sie von dieser Firma Geld kriegen, wenn Sie zugleich einer der größten China-Freunde, vielleicht der größte China-Freund Ihrer Partei sind, wenn Sie oft in China zu Besuch waren, gesponsert von chinesischen Firmen, wenn Sie der Volksrepublik zum Jahrestag der autonomen Region Tibet gratulieren, dass dann der Eindruck entsteht, da hat sich einer möglicherweise kaufen lassen.
Nein, das verstehe ich deshalb nicht, weil so wie Sie es dargestellt haben, stimmt es ja noch nicht mal. Zu dem Zeitpunkt, um den wir hier streiten mit den Rechnungen, war die Firma eben nicht mehr die Firma meines Mitarbeiters, sondern sie war verkauft und hatte einen anderen Geschäftsführer und es lief der alte Vertrag weiter.
Aber auch ein chinesischstämmiger Geschäftsführer, oder?
Ein deutscher Staatsbürger.
Mhm.
Wollen Sie jetzt den ethnischen Staatsvolksbegriff einsetzen, den man uns vorwirft oder nicht? Deutscher Staatsbürger, deutsche GmbH. Das Zweite ist, ich war oft in China. Ich war ein einziges Mal in meiner Zeit als Abgeordneter in China. Ich war vorher als Tourist da und habe den Flug selbst bezahlt. Wir reden über Bahnfahrkarten, um von einem Kongress zum anderen zu kommen. Kann man fragen, hätte ich mir die Bahnfahrkarte nicht auch übers Europäische Parlament abrechnen lassen können? Ja, ist man nachher immer schlauer. Aber wissen Sie, eine Bahnfahrkarte, weil man in 4 Tagen irgendwie 5 Termine abspulen muss, wenn Sie der Meinung sind, so geht Korruption, dann sind Sie der Meinung. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das Käse ist. Und ansonsten, der Freund Chinas, das erleben wir doch gerade in dem Handelsstreit mit den USA. Wir erleben doch gerade, dass eine Exportnation wie Deutschland darauf angewiesen ist, in alle Richtungen Handel zu treiben und Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Das habe ich gesagt, da habe ich Recht behalten. Und ich werde nur deshalb, weil sich jetzt im Nachhinein, sieht ja so aus, als hätte er tatsächlich Informationen weitergegeben. Also ich will das nicht kleinreden, ich wusste es nur nicht. Weil sich im Nachhinein herausstellt, dass ich da eine Laus im Pelz hatte, wird ja nun nicht meine gesamte politische Einschätzung der internationalen Handelspolitik falsch. Also wer sich da immer ein bisschen fair und offen mit den Argumenten beschäftigt, wird feststellen, dass da nichts dran ist. Aber es ist doch klar, ich bin schillernd, ich bin laut. Und wer eben der Meinung ist, er müsse irgendwie mich kritisieren, der schlägt da halt drauf ein. Ich habe ein dickes Fell, ich nehme das mit einem gewissen Humor zur Kenntnis.
Sie sind schillernd, Sie sind laut, aber wenn man sich so Ihre Anwesenheitsstatistiken früher im Europaparlament, heute im Bundestag anschaut, dann sind Sie auch freundlich formuliert nicht der fleißigste Politiker.
Das stimmt nicht.
Sind Sie, jetzt mal polemisch zugespitzt gefragt, eigentlich überhaupt wirklich an Politik und Veränderung interessiert, Herr Krah, oder geht es Ihnen vor allem darum, Altersgeldansprüche anzuhäufen? Sie haben ja immerhin, wir sprachen davon, viele Kinder, 8 sind es an der Zahl. Sie haben ja gesagt, die teilen nicht Ihre politischen Ansichten, aber sicherlich müssen einige von Ihnen auch noch finanziell von Ihnen unterhalten werden.
Ich habe das erste Jahr, dass ich selbstständiger Rechtsanwalt war, war im Jahre 2007. Ich war 2005 und 2006 angestellt und 2007 das erste Mal selbstständig. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich damals meinen ersten Steuerbescheid bekam, das zu versteuernde Jahreseinkommen entsprach exakt der damaligen Diät eines Bundestagsabgeordneten. Also ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich Geld brauche. Und ich weise auch zurück, dass ich als Politiker nicht fleißig bin. Wenn Sie sich die Zahl der Termine, die ich wahrnehme, unter anderem heute hier, aber auch im Land bei den Bürgern, wenn Sie sich das anschauen, dann dürfte ich wahrscheinlich zu den Top 10 gehören der Bundestagsabgeordneten. Der Tag hat bei mir 24 Stunden und die Woche hat 7 Tage. Aber zu glauben, dass sich die Leistung eines Politikers in der Anzahl der Stunden, die er in Ausschüssen sitzt, bemisst, dieser Glaube ist falsch. Sondern in einem Medienzeitalter bemisst sich die Leistung des Politikers durchaus in seiner Gesamtpräsenz, und zwar sowohl in den Gremien des Parlaments, wo ich immer dann da bin, wo es in der Tat relevant und wichtig ist, aber natürlich auch beim Bürger. ich bin ansprechbar, ich bin sichtbar, sie treffen mich. Sie treffen mich im Regionalexpress, sie treffen mich auch in kleinen Veranstaltungen, sie treffen mich auch bei Ortsverbänden. Aus diesem Austausch weiß ich auch, was in diesem Land läuft. Und von daher werden sie es nicht schaffen, jetzt zu sagen, ja, aber in dem einen Punkt, in dem Unterausschuss XY, da hat er nur 2 von 7 Stunden gesessen, deshalb ist er faul. Ja, in den anderen 5 Stunden habe ich aber noch 3 andere Termine wahrgenommen, die vielleicht auch anspruchsvoller gewesen sind. Also das sind alles, sind nette Versuche, aber wissen Sie, wie viele Politiker haben meinen Bekanntheitsgrad und auch meine Präsenz in der Öffentlichkeit? Und diese Bekanntheit und diese Präsenz ist eine Folge von Einsatz und von Fleiß. Und dass ich das Land verändern will, mache ich ja deutlich, indem ich auch wirklich eine Vision, die in die Zukunft reicht. Ich bin ja kein reiner Protestmann. Ich sage Ihnen, was ich machen möchte. Und dafür werbe ich und dafür habe ich immerhin die ganze Jugend, oder nicht die ganze, aber doch einen erstaunlich hohen Anteil junger Leute für die AfD gewonnen. Und von daher, ja, entweder man setzt sich mit meinen Argumenten auseinander, dann wird das lustig, das machen wir hier, oder man versucht es halt auf die billige Tour und haut mir solche Dinge um die Ohren, aber das kommentiert sich von selbst.
Also TikTok und X sind mindestens so wichtig wie die Arbeit in Ausschüssen?
Man darf eins nicht gegen das andere ausspielen, aber ein Politiker darf sich in einer Medienwelt nicht vergraben hinter den Sicherheitsschleusen von Parlamentsgebäuden, sondern er muss immer auch kommunizieren, ansprechbar sein und präsent sein.
Das war Machtspiel. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr, was sie uns sagen wollt und wollen, bitte an machtspiel@nzz.de. Noch mehr Links zum Thema finden Sie in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder da. Tschüss.